Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Super Bowl ist ja nun die größte Einzelsportveranstaltung der Welt.
Allein in Deutschland haben 2021 2,11 Millionen Menschen den Super Bowl im TV geguckt. Das war ein neuer Rekord. Das Thema Joshua Kimmich und die Tatsache, dass er sich noch nicht hat impfen lassen.
Wenn wir die Argumente austauschen, wirkliche Debatten führen und kommen dann zu einem Ergebnis, ist mir das lieber, als wenn wir nur über Finger zeigen und auf andere zeigen gehen. Wenn wir nicht auf Wissenschaft, auf Fakten uns konzentrieren, dann laufen wir Gefahr, dass wir nur noch Meinung hinterherlaufen.
Der Sport als Plattform für gesellschaftspolitische Themen sollte auf jeden Fall ausgenutzt werden.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Tag zusammen und habt ihr uns vermisst? Wir haben ja letzte Woche ausgesetzt wegen der Herbstferien. Wir haben euch vermisst und jetzt sind wir voller Energie wieder dabei, eine neue Folge aufzunehmen. Ganz lieben Dank, dass wir weiter intensive Rückmeldungen, Feedbacks bekommen, denn das ist ja unsere Absicht. Wir stellen euch unsere Meinung zur Verfügung, die könnt ihr teilen oder nicht. Auf jeden Fall sprechen wir und teilen Meinungen. Und das machen wir auch heute und beginnen direkt mit dem Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Hallo zusammen auch von meiner Seite. Wir müssen über ein Thema reden, was an diesem Wochenende, glaube ich, an keinem in der Sportwelt in Deutschland zumindest vorbeigegangen ist. Und das ist das Thema Joshua Kimmich und die Tatsache, dass er sich noch nicht hat impfen lassen. Da hat er ordentlich Kritik für abbekommen und wir wollen da jetzt mal drüber sprechen, was da unsere Meinung ist. Gerd, fang noch mal gerne an. Was denkst du zu dem Thema?
Genau, wir wollen ja einen Bezug herstellen, einmal zur Wissenschaft, weil wir auch Hochschulpodcast machen, und zum anderen eben, was hat das mit Sportbusiness zu tun? Und da müssen wir sagen, klar, Spieler sind die Leistungsträger, sind die Akteure auf dem Platz. Da müssen wir dafür sorgen, dass das auch gut funktioniert. Und die Frage ist, wie ist es jetzt eigentlich zu diesem Statement gekommen? Und da, wenn wir dann einmal wirklich nur zurücktreten und ganz objektiv auf das Thema drauf gucken, dann hat offensichtlich der Axel Springer Verlag wieder die Bildzeitung etwas durchgestochen bekommen, dass nämlich 5 Spieler bei Bayern München nicht geimpft sind. Aber nur einer ist sozusagen ins Medienrampenlicht geschossen worden. Sogar so stark, dass eben Kimmich vor dem Spiel angekündigt hat, er wird Sky und nur Sky ein Interview geben. Und das finde ich schon mal nicht gut. Also das ist sozusagen Kampagnenjournalismus, den die Bild-Zeitung ja leider sehr häufig macht. Und dann ist eben jemand in einer Verteidigungsposition oder Erklärposition. Und das finde ich grundsätzlich nicht in Ordnung. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist eben, was er gesagt hat, ist seine Meinung. Und wir müssen meines Erachtens auch im Sportbusiness die Größe haben, Meinungen zuzulassen. Wir können doch nicht immer sagen, ja, nein oder Verurteilungsjournalismus oder Verurteilungsdiskussion. Nee, wir müssen gucken, dass die Argumente da sind. Und wenn wir die Argumente austauschen, wirkliche Debatten führen und kommen dann zu einem Ergebnis, ist mir das lieber, als wenn wir nur über Finger zeigen und auf andere zeigen gehen.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kimmich einfach für die Medien wahrscheinlich ja am attraktivsten für die Berichterstattung ist, weil der natürlich dann am meisten polarisiert, weil er wahrscheinlich am bekanntesten ist, weil er eigentlich in der Gesellschaft richtig gut anerkannt ist und als Vorbild vorangeht, auch mit seiner Initiative We Kick Corona eigentlich quasi ja genau das Gegenteil von dem, was er jetzt quasi durch das Nicht-Impfen-Lassen aussagen möchte. Da ist mir aber ganz wichtig, dass ja, ich hoffe, dass diese Initiative von ihm mit Leon Goretzka zusammen, dass das halt jetzt nicht mehr so in der Gesellschaft anerkannt und akzeptiert wird, weil meiner Meinung nach hat das eine nicht so viel mit dem anderen zu tun. Klar kann man sagen, We Kick Corona ist ein Kampf gegen Corona. Dadurch, dass er sich nicht impfen lässt, kämpft er selber nicht so aktiv gegen Corona, aber trotzdem finde ich, ist die Initiative an sich schon mal super. Die Tatsache, dass er sich nicht impfen lässt, ja, ist natürlich, muss man noch zwei Perspektiven betrachten. Ne? Einerseits steht es natürlich jedem selber frei zur Verfügung, möchte ich mich impfen oder nicht. Aus sportlicher Sicht oder Sportbusiness-Sicht muss man natürlich sagen, ist es erstens super schade, dass er dadurch seine Vorbildfunktion, die er ja eigentlich als Typ in Deutschland vollkommen hat, nicht nutzt, um voranzugehen. Und andererseits, das fand ich ganz interessant, im Interview am Wochenende wurde er gefragt, ja, findest du es nicht komisch, dass die Leute teilweise nur 2G ins Stadion dürfen und auf dem Platz läuft dann jemand rum, der 2G nicht erfüllt? Da ist natürlich die Kehrt- oder das ist natürlich eine andere Seite der Medaille, worüber man auf jeden Fall diskutieren kann.
Genau, also im März des letzten Jahres, beim Beginn der Corona-Pandemie, da hat er noch gesagt, als Profifußballer führen wir ein gesundes und privilegiertes Leben. Deshalb müssen wir eben unsere Vorbildfunktion uns verpflichtet sehen und Verantwortung übernehmen. Gut, das ist das eine. Aber du hast auf das Thema Arbeitsrecht hingewiesen. Auch das ist mir ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen. Nach dem Bosman-Urteil und erst recht nach EU-Recht ist ja jeder Profisportler gleichzustellen jedem anderen Arbeitnehmer in Europa. So, und das heißt, da gelten die gleichen Rechte und Pflichten. Und wenn es jetzt so ist, dass sich Kimmich eben ansteckt oder eben den Virus trägt, ja, also krank wird, dann kriegt er keine Lohnfortzahlung. Punkt. Fertig. Andererseits gibt es in den Verträgen ja auch schon jetzt Passus drin, sagt man Passi-Passus oder Mehrzahl?
Da bin ich raus.
Dass sie beispielsweise kein Ski fahren dürfen oder bestimmte Einschränkungen, dass man denen jetzt schon mit beidseitig sagt, okay, da fahre ich kein Ski. Also die Freiheit ist auch jetzt schon bei den Sportlern eingeschränkt und da sind sie auch dafür. Ich glaube, dass eben Herr Kimmich vielleicht nicht vollumfänglich informiert ist, denn er spricht von den Impffolgen, Langzeitfolgen und Studien dazu. Und nach meinem Kenntnisstand gibt es diese Impffolge 15 Minuten nach der Impfung und eine kurze Zeit danach, ein paar Monate. Was er wahrscheinlich meint, sind die Langzeitfolgen des Virus, der Viruserkrankung. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir nicht mehr auf Wissenschaft hören, auf wen dann? Wir haben ja die ständige Impfkommission, die STIKO. Ja? Wenn wir nicht auf Wissenschaft, auf Fakten uns konzentrieren, dann laufen wir Gefahr, dass wir nur noch Meinung hinterherlaufen. Und wenn wir dann solche Verdachtsjournalismus haben, Kampagnenjournalismus haben, dann wird es echt gefährlich und sehr populistisch.
Definitiv. Ich glaube, dass das Thema die nächsten Wochen noch mal öfter aufkommen wird. Vor allem, weil Kimmich ja jetzt auch gesagt hat, er kann sich vorstellen, sich in naher Zukunft vielleicht doch impfen zu lassen. Ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, wir schieben das jetzt erstmal beiseite, weil da kann man, glaube ich, Stunden drüber diskutieren.
Einmal das und zum anderen haben wir ja noch ein anderes Beispiel aus der Bayernliga, nicht mehr direkt, denn Philipp Lahm ist ja, wie wir wissen, nicht mehr aktiver Spieler dort, aber eben unser Turnierdirektor der Euro 24 und der hat in der jüngsten ZDF-Reportage Fußball, Frauen, Zeit für die Offensive wieder etwas Neues zum Thema gemacht. Wir wissen ja, Philipp Lahm hat ja seinerzeit die Firma Schneekoppe gekauft und sich auch bei Birkenstock engagiert und hat eine eigene Stiftung, die sich auch mit Südafrika, wo ja 2010 sozusagen das Schlüsselerlebnis hatte, ich muss ja was für den Kontinent tun. Und ich glaube, diese Initiative ist vorteilhaft. Er hat ja in seinem Expertenteam auch mit Celia Sasic eine erfahrene Ex-Nationalspielerin, die ihm auch sozusagen die femininen Themen sozusagen nochmal verdeutlicht. Und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, Lahm wird jemand sein, der das wirklich nach vorne bringt.
Das Thema Frauen im Fußball oder Frauen im Sport ist ja auch einfach sehr populär oder wird immer populärer. Wir wurden zum Beispiel auch von der Community darauf hingewiesen, dass das vielleicht ein spannendes Thema mehr für unsere Folge wäre oder für eine neue Folge. Deswegen könnt ihr davon ausgehen, dass wir da in Zukunft auch mal ausführlicher drüber sprechen. Ich finde es gut, dass er sich so engagiert. Das Thema ist natürlich, kann man jetzt nicht so ausführlich aufräumen hier im Blick auf die Sport-Business-Woche. Aber ich finde es gut, dass er sich engagiert, weil er natürlich auch eine Vorbildfunktion hat und das Thema voranschieben kann. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Das wird sicherlich noch interessant zu
sein. Ich glaube, Lennart, meine Meinung ist, man wird den Sport nicht ganz loslösen von gesellschaftlichen oder politischen Themen. Am heutigen Tag sind wir genau 100 Tage vor Peking, Winterspielen entfernt. Und der neue Präsident der Brite des Weltskiverbandes, der freut sich ja auf 300 Millionen potenzielle Chinesen, die Wintersport machen können. Kommerz, Kommerz, Kommerz. Und die Athleten sagen, wir müssen uns jetzt fügen. Ich glaube, dass je mehr sozusagen emanzipierte Athleten sich zu Wort melden, umso mehr kommen auch die Athleten zu Wort. Im Moment sind es immer noch die Funktionäre, die praktisch die Vorgaben machen, wo viele sagen, geht echt jetzt nicht. Peking und Wintersport und China und Menschenrechte. Und deshalb kriegen wir es nie voneinander getrennt. Wir müssen überlegen, dass wir die Autonomie des Sports damit nicht beschädigen.
Das ist das Wichtigste. Aber trotzdem hast du recht, der Sport als Plattform für gesellschaftspolitische Themen sollte auf jeden Fall ausgenutzt werden. Du hast gerade was gesprochen von Kommerz, Kommerz, Kommerz. Und weil wir über riesige Umsätze, was im Kommerzialismus oder in der Kommerzialisierung Thema ist, sprechen wollen, würde ich sagen, gehen wir direkt über zu unserem Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Bei unserem Thema der Woche geht es nämlich um wahnsinnig riesige Umsätze. Und zwar sprechen wir heute über American Sports. Kurz zur Erläuterung, wir wollen natürlich, also es gibt in Amerika tausende Sportarten. Wir beziehen uns aber hier auf die fünf großen. Das ist die NBA, die NHL, die MLB, MLS und natürlich der dicke Fisch, die NFL. Gerhard, was kann man generell über American Sports auch vielleicht im Vergleich zu den europäischen Strukturen sagen?
Ja, also sicher ist ja, dass die Keimzelle in Amerika nicht der Verein ist, sondern die Schulen, College, Highschools. Da wird gesichtet, gefördert und entsprechend dann auch nach vorne gebracht. In Europa ist eben das kaskadenartige Modell vom Verein über den Verband in die internationalen Organisationen. Wenn wir einfach mal einen Blick auf, und das ist das eine, das andere ist eben, wie ist die Durchführung der Ligen? In der Regel ist es eben mit Closed-Shop-Prinzip beziehungsweise mit, wo wir auch noch drüber sprechen werden, mit Salary Cap verbunden. Die Zahlen sind aber so gewaltig, dass wir auch berücksichtigen müssen, dass es sich ja hier um eben Nordamerika, also um 300 Millionen Menschen handelt. In Europa sind vielleicht so 450 Millionen, aber es ist eben nicht eine Sprache, es sind verschiedene Kulturen. Das ist der große Vorteil von den Vereinigten Staaten von Amerika, weil da eine gewisse Homogenität gemeinsamer kleiner Nenner vorhanden ist. Und deshalb kann man so viele Menschen ansprechen. Wir haben auch viel, viel, viel mehr Fernsehanstalten, die eben in einer Sprache berichten können. Und deshalb hat eben beispielsweise eine NFL 2019 einen Umsatz von 15,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Und damit sind die einfach der Krösus.
Das ist schon Wahnsinn. Und wenn man sich dann die anderen beiden, also wenn man sich generell die größten Ligen der Welt, auch wenn man Richtung Europa geht, anguckt, dann muss man sagen, die drei größten Ligen der Welt, was den Umsatz angeht, sind in Amerika. Das ist dann, wie du schon gesagt hast, die NFL mit 15,5 Milliarden. Dann kommt die MLB mit 9,9 Milliarden, das ist jetzt aus dem Jahr 2018, und die NBA mit 8,75 Milliarden US-Dollar. Und das sind schon wahnsinnige Summen, was natürlich mit der Größe von Amerika zu tun hat, aber auch mit dem Ganzen drumherum, mit der Inszenierung, mit der Vermarktung davon. Also was da für ein Potenzial hintersteckt in Amerika, ist schon sehr, sehr groß.
Ja, und sie schaffen es eben über den Ligabetrieb hinaus, also nicht nur den Spielbetrieb, sozusagen so Highlights zu schaffen. Ne? Der Super Bowl ist ja nun die größte Einzelsportveranstaltung der Welt. Das sind natürlich dolle Dinge, die sich einfach kommerzialisieren lassen.
Was ich auch super spannend finde in Amerika, das ist im Vergleich zu Europa oder jetzt, wenn ich es auf Deutschland beziehe, auch sehr extrem. Der College Basketball zum Beispiel, der wird auch extrem konsumiert von den Fans. Also College, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich weiß, dass College auch viel übertragen wird. Auf ESPN war das immer. Da ist ein riesiges Interesse. Und also wenn man das jetzt mal so vergleicht, zum Beispiel A-Jugend, Bundesliga oder so, das guckt fast keiner. Das gucken die Leute vor Ort, fahren dahin. Aber das ist gar kein Vergleich zu dem College-Basketball oder College-Football, wie es in Amerika konsumiert wird.
Genau. Und wenn ich mal zurückkommen darf hier zum Super Bowl, dann müssen wir sagen, dass es nicht nur eine weltweite Milliardenübertragung gibt, sondern auch unter Business-Gesichtspunkten ist ja so ein 30-Sekunden-Werbespot im letzten Jahr 5,2 Millionen Euro teuer gewesen. Das ist noch nicht die Produktionskosten, sondern nur die 30 Sekunden, über die ich jetzt gerade spreche, die kosten 5 Millionen. Das ist schon richtig gewaltig. Und die Siegprämien pro Spieler sind jetzt nicht gerade überraschend, diese knapp 228.000 US-Dollar. Das klingt jetzt viel, aber denk mal, dass wir gesagt haben, 300.000 Euro bekommen die Deutschen, wenn sie einen Titel gewonnen hätten. Also da ist man nicht weit entfernt.
Das stimmt schon, aber wenn ich jetzt nochmal auf die Kosten des Werbespots eingehe, die wollen natürlich dann nur die riesigen Unternehmen da haben, die sich das leisten können. Für die kann das aber wirklich von Vorteil sein, weil wenn man sich die Reichweite anguckt, die man damit erreicht, allein in Deutschland haben 2021 2,11 Millionen Menschen den Super Bowl im TV geguckt. Das war ein neuer Rekord.
Und das ist immer nachts, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so, dass es mittags um 3:30 läuft wie Bundesliga oder so, sondern das ist nachts da sind die Leute teilweise bis 4, 5 Uhr wach, um sich das Ereignis anzugucken. Das mit über 2 Millionen, das ist schon extrem. Aber komischerweise in Amerika haben wir natürlich aufgrund der größeren Bevölkerung und dann auch dann, weil da die Anschlusszeit eine andere ist, hatten wir 2021 92 Millionen. Das aber ist eine negative Entwicklung, weil in den Jahren zuvor haben sich das immer mehr Leute angeguckt. Da frage ich mich, woran liegt das? Vielleicht einfach Zufall oder ist da irgendeine Entwicklung zu sehen? Schwer zu sagen, aber trotzdem, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, was da für eine wahnsinnig große Reichweite im Sport ist.
Und jetzt könnte man sagen, okay, ist der andere Kontinent, American Sports, sollen sie machen. Aber das bleibt eben nicht nur auf dem Kontinent. Es kommt ja nach Europa und es kommt auch nach Deutschland. Also wenn wir uns mal anschauen, dass der American Football Verband Deutschland, der hat 67.000 Mitglieder und damit ist der, Achtung, der sechstgrößte Mannschaftssport in Deutschland. Würde man nicht denken, oder? Und der führt seit 1982 einen German Bowl durch, mehr oder weniger erfolgreich, weil er jetzt die Europa League da ein bisschen reingrätscht. Das heißt also, American Football hat einen Boom in Deutschland. Und wenn wir auf Baseball zu sprechen kommen, da gibt es ja die Bundesliga seit 1984. Und aktuell hat der Baseball- und Softballverband, so heißt er in Deutschland, 22.000 Mitglieder. Und das sind 2.000 mehr, als der Deutsche Eishockeybund hat. Würde man jetzt auch nicht vermuten.
Auf gar keinen Fall, hätte ich gar nicht drüber nachgedacht.
Und dass Basketball natürlich bei uns stark ist und Fußball, das können wir, glaube ich, jetzt gesetzt vernachlässigen. Aber allein American Football und Baseball, das sind Sportarten, die auch jetzt bei uns populär sind und eben immer mehr Mitglieder auf sich ziehen.
Was ich spannend finde, ist, dass das so wirklich aber doch krass unterschiedlich ist. Zum Beispiel, wenn man sich Amerika anguckt, dann ist da Football groß. Das ist in Deutschland oder Europa super klein. Aber was halt in Europa riesig ist, ist der Fußball. Ja. Und der ist ausgerechnet von den 5 großen Ligen in Amerika das Kleinste. Und das ist schon interessant, dass sich die Sportarten, wenn man sich das kontinental anguckt, doch so extrem unterscheiden. Ein anderes Thema ist jetzt, was organisatorisch angeht, der Salary Cap. Da kann ich jetzt schon mal drauf verweisen, falls ihr Interesse habt, da mal genauer reinzuhören, könnt ihr in eine unserer ersten Folgen rein und da haben wir mal ausführlicher den Salary Cap besprochen. Gerd, willst du noch einmal kurz für die Community einmal ganz kurz erklären, was das genau ist?
Ja, ne, also Salary heißt der Gehalt und Cap ist eine Grenze und dann gibt es sowohl eine Salary Cap nach oben wie nach unten. Also erstmal meint man natürlich nach oben, dass nicht zu viele Gehälter gezahlt werden können und damit magnetisch Vereine diese Spieler anziehen, aber es gibt auch eine Gehaltsuntergrenze. Grundsätzlich finde ich das gut. Der Salary Cap ist deswegen in Nordamerika überhaupt möglich, weil es dort mächtige Spielergewerkschaften gibt. Die haben wir in Deutschland und Europa in der Form ja nicht. Und diese Salary Caps können aber auch sehr stark umgangen werden mit Luxury Tax und mit Signing Fee. Und darüber haben wir in einem Podcast schon berichtet. Vielleicht für die, die jetzt noch nicht direkt reingehört haben, die NBA hat einen Salary Cap von 112 Millionen für das Team. Und das ist natürlich eine gewaltige Summe.
Definitiv. Und wenn man sich die NFL anguckt und von gewaltigen Summen spricht, da ist es bei 182,5 Millionen US-Dollar. Und da ist sogar der Hinweis ganz interessant, dass es zum Vorjahr einen Rückgang gab, aber man plant in den nächsten Jahren wieder eine Erhöhung des Salary Caps. Ich gehe stark davon aus, dass es mit Corona zusammenhängt, dass der Umsatz, der ist natürlich gesunken, deswegen hatten wir euch auch den von 2019 und nicht von 2020/21 erzählt, weil man das besser dann fassen kann, weil die Corona-Pandemie natürlich da auch ihre Finger im Spiel hatte, was die Umsätze und das Finanzielle angeht. Aber man 182,5 Millionen und das als eins der geringsten Salary Caps der letzten Jahre, das sind schon Summen, die sind Wahnsinn. Wenn man sich jetzt Fußball mal anguckt, da hat man 4,2 Millionen für den Salary Cap. Da kommt natürlich aber noch dazu, dass man so ein, das heißt Designated Player Rule, da darf man dann 2 Spieler außen vor lassen, die mit mehr Gehalt spielen.
Das ist eine Ausnahme.
Das sind dann diese Ausnahmen, damit halt irgendwelche Superstars aus Amerika, wie zum Beispiel Rooney oder auch ein Schweinsteiger, dass die halt dann nach Amerika kommen und die Aufmerksamkeit vielleicht erhöhen.
Was ich mal interessant finden würde, ist, in Deutschland hat ja die Eishockey-Liga jetzt angefangen rauszugehen aus dem Closed-Shop-Franchise-System und hat jetzt mit Auf- und Abstieg angefangen. Wir haben den 100. Meister mit den Eisbären Berlin letztes Jahr gehabt und Bietigheim ist jetzt der Aufsteiger in dem Bereich. Da hat man also angefangen, das zu durchbrechen. Und ich würde mich mal freuen oder interessieren, ob das in Amerika auch denkbar wäre. Würde die Attraktivität im Sinne der Relegation in Amerika steigen oder sind die Amerikaner so gesättigt nach dem Motto, nö, haben wir immer schon so gemacht, lassen wir. Aber ich glaube, da wird niemand sich aus der Deckung wagen, um aus dem Closed-Shop-Prinzip heraus mal eine Liga oder eine Saison mal mit Relegation zu spielen.
Wenn du da die Attraktivität ansprichst, da ist natürlich auch das Draft-System, das spielt da natürlich auch eine Rolle, weil wenn wir überlegen, zum Beispiel, das läuft so, Mannschaften, die quasi eine schlechte Saison gespielt haben, bekommen die besten Picks. Das heißt, sie dürfen quasi die besten Spieler aus dem College zu sich holen. Wenn eine Mannschaft also oder ein Verein merkt, okay, wir können die Saison eh nichts mehr erreichen, besteht natürlich die Gefahr, das will man jetzt niemandem unterstellen, aber es besteht natürlich Gefahr, dass die in den letzten Spielen auch nicht mehr so Vollgas geben, damit die vielleicht noch eine schlechtere Position haben, um dann in der nächsten Saison angreifen zu können, was natürlich für, ja, das ist Wettbewerbsverzerrung, brauchen wir nicht drum herum reden, und was natürlich die Attraktivität der einzelnen Spiele in Gefahr bringt. Deswegen wäre der Gedankengang, dass das System, wie es in Deutschland ist, dass du noch gegen den Abstieg kämpfen musst zum Beispiel, natürlich für die Attraktivität des Sports vielleicht besser sein kann.
Ja, und die Integrität der Mannschaft, ne? In der Saison hast du jetzt die Spieler bei der Mannschaft A, ja, und im nächsten Jahr sind es ganz andere Spieler. Du hast also keine Konstanz, es ist einfach nur der Name und dann spielen eben in dem Jahr die und im nächsten Jahr die. Also das Draft-System, natürlich verstehe ich das, was dahinter steckt, aber ich finde es eigentlich nicht gut, wenn das in Europa oder in Deutschland Schule machen würde, und das würde es auch nicht tun.
Aber da ist ein anderer Punkt, oder das ist gar kein Aber, sondern es ist ein weiterer Punkt. Der Unterschied Amerika-Europa ist natürlich auch nochmal, ich habe immer das Gefühl, in Amerika, da geht es gar nicht nur so um die sportliche Leistung, sondern es ist ein riesiges Drumherum, Inszenierungen, Shows, wenn man sich den Super Bowl anguckt, was da für eine Show drumherum gemacht wird. Und dann im Vergleich zu dem Fußballspiel, ich sag mal, das klassische Bundesligaspiel, sag ich jetzt mal Mainz gegen Bielefeld, die laufen
oder
ein
Dortmund Spiel. Gegen Schalke.
Naja gut, das ist natürlich noch mehr. Ich hoffe, dass wir es in Zukunft bald wieder haben werden. Und zwar nicht, weil Dortmund absteigt, sondern weil Schalke dann hoffentlich aufsteigt. Aber da ist natürlich dann was ganz anderes. Da geht es wirklich um diese 90 Minuten Fußball oder auch Basketball. Da geht es um den Sport selber. Und in Amerika wird natürlich noch sehr viel Show drum gemacht. Da kannst du dich jetzt schon mal hintergedanken. Da habe ich nämlich gleich eine Frage an dich. Freust dich schon wieder, ja. Ich merke das schon.
Na komm, lass gehen.
Sollen wir direkt zu den drei Fragen, ja. Machen wir das doch.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, also wir haben gerade schon über die Systeme generell gesprochen. Wenn du dir die Systeme anguckst und vergleichst, gefällt dir das System in Europa, also dieses pyramidale System, besser oder in Amerika mit Highschool, College und den geschlossenen Ligen?
Ja, ich habe das Vergnügen, hier an der Hochschule das Modul International Sports Business unterrichten zu dürfen. Da ist die Frage eigentlich standardmäßig mit den Studierenden. Wie seht ihr das? Da gibt es kein Für oder Wider, sondern eben nur eine Begründung, warum es so ist. Und deshalb kann ich nur sagen, der Erfolg gibt den Major Leagues in Amerika recht, die Popularität des Fußballs aber den Deutschen.
Alles klar, also willst du dich gar nicht so positionieren, das eine ist besser, das andere.
Ich glaube, das kann man nicht sagen, weil es andere Geschichten hat und andere Hintergründe hat. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, allein die Zuschauerzahlen und die Möglichkeiten, dass man auch hier, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass man ja auch Sponsoring-Schutzzonen macht, also regionale, da kann kein anderer Sponsor auftauchen, das gibt es ja in Deutschland so nicht. Das sind einfach gewachsene Strukturen, die es einem erlauben, diese Sache durchzuführen. Und in Amerika ist ja, meistens ist es ja inhabergeführte Vereine, nicht? Also nicht mitgliederbestimmte Vereine, sondern inhabergeführte Vereine. Und die verdienen sich dumm und dämlich und werden das dann mit dem Commissioner, der das dann als Geschäftsführer sozusagen leitet, auch nicht ändern.
Ich hatte es gerade angedeutet, eine Frage zu der, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, das ist ein kleiner Zungenbrecher, Spektakularisierung rund um die Sportevents in Amerika. Was hältst du davon? Findest du das unnötig? Findest du das cool? Oder?
Meinst du jetzt den Begriff, habe ich noch nie gehört, Spektakularisierung? Das klingt ja schon...
Kann auch sein, dass ich mir den ausgedacht habe, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich meine das Spektakel, das Nomen vom Spektakel, ja. Die Inszenierung, genau.
Finde ich gut. Sollen sie machen. Solange der Sport eben nicht belastet wird und der Sport Sport bleiben kann, ist doch prima. Je mehr Emotionen man in der Vorerwartung, darum geht es ja. Also wenn jetzt wirklich nur zwei Mannschaften auf den Platz stellen, sagt, hier spielt Fußball, oder zwei Schwergewichtsboxer, sagt, hier kloppt euch, das ist zu wenig. Wir brauchen eine Vorerwartung. Wir müssen uns in Stimmung bringen. Und wenn dann ein, zwei Stunden vor dem Spiel schon eben diese Emotionen geschürt werden, ist doch klasse. Dann hat man gleich Stimmung auf den Rängen, dann kann es gleich losgehen. Und wenn in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel was gemacht wird, können sie machen, wie sie wollen, können sie Feuerwerk machen, wie sie wollen, ist doch gut. Dann fühlen sich die Menschen noch mehr unterhalten, kommen vielleicht auch Menschen hin, die vielleicht mit der Sportart nichts zu tun, aber mal schöne 3 Stunden erleben wollen am Samstagnachmittag. Aber ganz wichtig für mich ist, die Autonomie des Sports und der Sportregeln dürfen nicht tangiert werden.
Okay, cool. Und jetzt wieder die persönliche dritte Frage. Dein persönliches American Sports Highlight.
Na, das ist schon der Super Bowl, weil wenn wir das unter ökonomischen Gesichtspunkten, Sport-Business-Gesichtspunkten uns anschauen, das ist ja ein Event, da kommt ja alles zusammen. Merchandising, Werbung, Sponsoring, alles, was da eine Rolle spielt. Und das machen die wirklich sensationell. Und ich stehe auch nachts auf, wenn das jetzt im Januar, Februar wieder losgeht.
Ich glaube, da widersprechen dir die wenigsten. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch. Du hast die drei Fragen wieder bravourös gemeistert, wie immer. Dann wieder zu Beginn, siehst du, ich bin schon heiß, ich will jetzt weitermachen. Nein, Quatsch. Zum Ende wieder der Hinweis, abonniert uns gerne, bewertet uns, schreibt uns auch weiterhin eure Meinungen. Auch wenn ihr andere Meinungen habt, immer gerne gesehen, freuen wir uns drüber. Auch Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas habt, was euch interessiert, haben wir auch schon wieder bekommen. Jederzeit her damit an sport@ist.de. Und dann sind wir in der nächsten Woche wieder für euch da. Wir freuen uns sehr und hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis dann.
Macht's gut.
Oh. Lei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.